Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute reden wir im ersten Teil über das Schafsgate. 50 Schafe sind erstmal zu Penny. Was haben wir gemacht? Das war, glaube ich, die crazieste Januarwoche, erste Januarwoche, die wir je hatten. Und wir haben noch ein sehr persönliches Announcement. Ich glaube, es ist einer der krassesten Dinge, die so im Leben passieren, vielleicht neben Kindern oder so. Und im zweiten Teil haben wir Hans Neubert zu Gast und gemeinsam mit ihm sprechen wir über die Social Media Trends 2026. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es gibt nur ein Thema, über das wir diese Woche reden dürfen, und zwar das Schafsgate.
Ich habe gar keine Ahnung, wovon du redest.
Warst du in einer Höhle die letzten zwei Tage?
Ich habe unterm Stein gelebt. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, die letzten, also wir recorden das am Freitag, am ersten Arbeitsfreitag des Jahres, der 9. Januar ist. Und für alle, die in der Social Media und in der Marketingwelt Deutschland leben, wissen, dass das eine scharfe Woche war. Oho.
Willst du ins Copy-Team wechseln?
Ja, ich will ins Copy-Team wechseln.
50 Schafe sind erstmal zu Penny gelaufen.
Alter, ey.
Und bei uns hat die Hütte gebrannt.
Also es war auf jeden Fall wirklich mit Abstand die krankeste erste Januarwoche, die ich jemals in meinem Leben hatte. Safe. Man kommt doch schön hier hin und denkt sich, jo, erste Woche, bisschen spannend.
Und auf einmal. Und dann machen 50 Schafe uns einen Strich durch die Rechnung.
Aber es war krass. Es war ultra geil. Also ich glaube, es hat so muss Bock man gemacht. Mal erklären, was. Also, also es hat ja wirklich, weltweit wurde es gefeatured.
In Australien, in Spanien, überall. Tagesschau, überall.
Es war auf der Bild, es war wirklich in jedem Medium. Telefonbuch hat geklingelt. Kann das Telefonbuch klingeln oder klingelt das Handy? Du weißt, was ich meine. Jede Nachricht auf jedem Kanal. Flaschenpost, Rauchzeichen, es war wirklich Wahnsinn.
Es sind 50 Schafe in einen Penny gelaufen.
Ja.
War es Zufall, war es geplant? Man weiß es nicht.
Naja, das ist ein großes Mysterium.
So, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich gezeigt, was die Schafe danach gemacht haben. Sie haben nämlich erstmal ihren Wocheneinkauf unboxed. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, checkt den Penny-Kanal aus. Wir haben Memes gepostet, wir haben
Die Bio geändert,
das Profilbild geändert, zuerst Man zu Penny.
Profilbild war ein Schafskopf auf dem Penny-Rot.
Genau, der Marketingleiter hat sein Profilbild auf LinkedIn geändert. Shoutout an Jan Fleming.
Ja.
Insane.
Und auch ultra krasse Performance von St. Elmos.
Ja.
Als Kreativagentur, die fand ich ultra geil. Handzettel, also diese Prospekte, die im Penny liegen. Und sogar der TV-Spot
wurde angepasst.
Und hinten wurde so ein Schaf-Badge draufgepackt bei der Angebotskommunikation. Ja. Scharfe Preise. Also Insane. Das war wirklich ein Teamwork an allen Ecken und Kanten,
ja,
mit geilen Brainstormings, geile Umsetzung, geile Zusammenarbeit.
So macht Arbeit halt Spaß. Also das waren Freigaben im Minutentakt. Also bestes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich da so transparent drüber reden kann, aber ich habe die Memes geteilt und zwei, drei Personen, wir hatten so eine WhatsApp-Schafsgruppe, haben dann das Meme nicht erklärt. Zwei, drei Erklärungen habe ich geschickt. Sofort, alles klar, Freigabe. Also dieses Nachfragen, wenn man es nicht versteht und dann aber auch 100% der Agentur vertrauen.
Ja, voll.
Insane. Also habe ich selten erlebt. Also größtes Shoutout, wie gesagt, an die Elmos sowieso, aber auch an Team Penny an der Seite, an der Stelle.
Ja.
Sowas funktioniert wirklich nur mit absolutem Vertrauen, absolutem Speed. Und das ist auch die Situation, glaube ich. Weißt du, wir sagen immer, wir arbeiten flexibel, das tun wir auch, aber in dem Moment erwarte ich halt auch die Flexibilität von unserem Team, dass sie sagen, okay, wir lassen alles stehen und liegen und sitzen hier abends noch. Und es waren auch zufälligerweise alle im Office, es war so geil, wir haben noch Videos zusammen am Computer geschnitten. Ach, das war einfach eine phenomenale Woche. Ich bin richtig beseelt. Ich liebe meinen Job, ich liebe Penny.
Also ich muss auch wirklich sagen, und das sage ich jetzt nicht hier, weil es ein Podcast ist und öffentlich ist, es ist so eine krasse, also das Team hat so krass abgerissen.
Das Team.
Also der Speed, der Spirit, die Level an die Kreativität, Energie, die da drin war.
Ja.
Also auch ganz kurz, das muss man auch mal sagen, dass wir innerhalb von 24 Stunden einen Influencer organisiert haben. Das ist halt nur einer von ganz, ganz vielen Kreativmaßnahmen. Influencer organisiert haben, der da hingefahren ist, der versucht hat, er ist natürlich gescheitert, er hat versucht herauszufinden, was die Motive der Schafe sind. Er hat den Schäfer getroffen.
Er hat die Schafe interviewt.
Er hat danach mit dem Schäfer Abend gegessen. Insane. Er war danach im Radio.
Insane.
Also es ist doch so krass. Es ist so krass und so geil, diese Geschichte so zu erzählen. Und ich muss auch echt sagen, das war und ist eins der ganz, 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 ganz hellen Highlights meiner Karriere.
Nächstes Mal plane ich das mit den Schafen in der zweiten Januarwoche, versprochen. Ja, wollen wir noch hier drüber reden?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Hau ich das jetzt einfach so raus?
Ja, das hast du ja schon, du hast ja schon jetzt,
ich hab schon geteasert,
ja,
du
hast ja schon gespoilt.
Ja, Leute, es gibt richtig krasse News an der P&P-Front. Wir sind nämlich engaged.
Ja, ja.
Wir sind engaged.
Ja, das ist sehr, ja, eine Woche.
Wir erzählen euch nächstes Mal, wie es dazu gekommen ist und auch die Geschichte zum Ring, weil das ist das wertvollste und schönste materielle Ding in meinem Leben, was ich besitze. Und der hat eine so schöne emotionale Geschichte, da hast du dich nicht lumpen lassen, ist jetzt das falsche Wort, aber da warst du sehr kreativ, hättest auf jeden Fall, wirkt so, als hättest du von jemandem Guten gelernt.
Aus dem Kaugummiautomaten geholt.
Ich hätte dann auch ja gesagt.
Ja, lass doch, also ich meine, bevor wir, lass kurz abreißen.
Ich dachte Cliffhanger, damit nächste Woche mehr einschalten.
Fürs nächste Mal, okay.
Ich wollte das mal ausprobieren, nachdem wir jetzt mit Hans in dieser Folge über Story Arcs und Cliffhanger gesprochen haben.
Okay, gut, sold, ja. Dann, wir sind jetzt richtig krass cross-medialen Storytelling drin. Mit den Schafen, mit dem Vorgreifen auf die Trends, die Hans gleich vorstellt und jetzt mit der direkten Umsetzung davon.
Korrekt.
Okay, dann.
Und ich mach's noch cross-medialer. Checkt unseren Instagram-Kanal aus, wenn ihr Fotos vom Engagement sehen wollt.
Findet ihr. Diese Lache. Findet
Paula Jolie und Passi, wie heißt der nochmal?
Fiedler.
Passi Fiedler auf Instagram.
Ach ja.
Wow,
okay,
das war
Leute.
Jetzt richtig harte, schleimige Eigenwerbung nochmal am Ende.
Ja,
anyways,
das ist gut. Okay.
So, ab geht's in den zweiten Teil.
Abfahrt, have fun. Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Hans Neubart, Consulting Director bei Charles & Charlotte.
Yay! Yeah!
Wow, Charlotte! Was eine Stimmung hier. Ist ja wie im Stadion. Hans, schön, dass du wieder da bist, muss ich ja sagen. Yes. Auch zum dritten Mal jetzt.
Stimmt,
oder?
Ja.
Wir haben schon
Drei Jahre in Folge.
Und wir hatten ja, für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch bitte noch die letzte Folge an mit Easy, wo wir uns 2025 anschauen als Social Media Jahr. Und jetzt, traditionell natürlich mit Hans, uns die Social Media Trends 2026 anschauen, wo du, wie bekanntlicherweise, mal wieder einen legendären OMR-Artikel zugeschrieben hast. Ist das richtig soweit?
Yes, der wurde auch schon wahnsinnig viel sich angeschaut, weshalb OMR und ich uns dann entschlossen haben, da machen wir doch mal ein kostenloses Seminar dazu, wo die Leute sich das 60 Minuten lang anhören können. Und das haben schon wahnsinnig viele Leute sich registriert für das nächste Woche Donnerstag. Ja.
Sag mal das Datum, weil wenn man das den Podcast hört, man weiß ja nicht, wann die Menschen das hören. Nächste Woche Donnerstag müsste sein. Wir zücken alle unser Handy.
Das ist, glaube ich,
der 15.
Das ist der 15. Genau.
Okay, also, wenn ihr noch Zeit habt und den Podcast vorher hört, dann meldet euch unbedingt an. Den Link packen wir in die Shownotes.
Perfekt.
Wunderbar. Dann, Hans, führ uns doch mal durch. Was sind denn die Social Media Trends 2026?
Also, ich habe das in verschiedene Parts unterteilt, weil den Leuten geht es ja oft darum, ja, okay, was sind so die übergreifenden Trends, die sich vielleicht durchs Jahr ziehen, aber dann sind die Leute ja immer so, ja, und wie wende ich das jetzt an und wie mache ich das praktisch? Und das habe ich ja letztes Jahr in der Trendvorschau das erste Mal gemacht, dass ich so konkret umsetzbare Trends dann daraus destilliert habe. Und das habe ich auch dieses Jahr gemacht, deshalb gibt es 3 übergreifende Trends und 5, die man sofort anwenden kann.
Okay, wollen wir mit den 3 übergreifenden starten?
Let's go. Das erste wird euch nicht verwundern oder ihr seid auch ein großer Teil davon, würde ich mal sagen. Ich habe das Decentralized Social 2.0 genannt. Wow, das klingt immer so, klingt immer so fancy. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich, dass es mehr und mehr von Plattformen hin zu eigenen Community-Universen geht. Ist, glaube ich, nichts Neues, aber Reddit ist im letzten Jahr um 35% gewachsen. Solche Apps wie Strava und Co., die sich um eigene Hobbys und Mikrointeressen drehen, wachsen stetig und Leute verbringen mehr in diesen Apps Zeit als mittlerweile teilweise auf den Social-Plattformen. Was natürlich heißt, dass die Leute da auch in den Austausch gehen und sich mega vernetzen. Und natürlich dann auch die Frage ist, wie müssen Marken da eine Rolle spielen da drin oder können als Running-Marke beispielsweise in Strava eine große Rolle spielen. Genau, das als einer der übergreifenden.
Fun Fact, ich habe gerade einen Post von einem Girl gesehen, die über Strava einen Stalker hatte, weil du da ja deine Location anhast.
True.
Und der ist ihr dann gefolgt und hat ihr die ganze Zeit Nachrichten geschrieben und so richtig scary.
Ja, Fun Fact, das hat Strava jetzt auch kürzlich erst geändert. Du kannst nicht mehr genau den Start- und Endpunkt sehen. Also ganz grob schon, du siehst schon, dass du in Berlin bist, auch Neukölln beispielsweise, aber nicht mehr auf die Hausnummer, interessanterweise. Naja, aber abgesehen davon ist ein, glaube ich, ein ultra smarter Trend, den wir alle spüren, den wir alle sehen. Was ich mich immer frage, wenn ich jetzt eine Marke bin, woher entscheide ich denn jetzt, wo ich reingehe? Also ist es jetzt Strava? Ist es Reddit? Ist es Discord? Wo gehe ich hin? Ist es
Reddit?
Die Relle. Ja,
oder ist es, Discord, ist es Instagram Broadcast? Sind alles Ressourcen. Wie entscheide ich das?
Also ich glaube, es ist eine ganz große Relevanzentscheidung, sich anzuschauen, wie viele Nutzerinnen sind da denn wirklich auf dem jeweiligen Nischengebiet, wo man sich aufhält. Also für eine Finanzmarke zum Beispiel finde ich es unabdinglich, dass man auf Reddit ist, weil die größte Finanzcommunity in ganz Deutschland ist auf Reddit. Mhm. Also dieser Subreddit Finanzen ist die größte Finanzcommunity, egal plattformübergreifend. Und dann ist es für mich außer Frage, dass ich da sein muss, wo eben sehr viele Leute zu dem Thema abhängen. Und so würde ich auch ein Ranking erstellen, wenn ich mich jetzt wenn ich mir als Marke überlege, wo gehe ich jetzt rein, dann würde ich mir ein Ranking erstellen, okay, wo gibt es denn Communities zu Finanzen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und dann merkt man Reddit, da sind so und so viele Nutzenden drin, oder in der und der WhatsApp-Community sind so und so viel drin, das kann man alles einmal sammeln und dann einfach ranken nach Nutzerschaft. Das wäre für mich der erste Ansatzpunkt, um zu sagen, wenn da schon sehr viele Leute sind, dann ist es ein großer Relevanzpunkt. Ein anderer Ansatzpunkt könnte sein, wo habe ich denn vielleicht den großen Hebel, dass da mehr Leute reinkommen können. So, das wäre vielleicht der zweite Ansatzpunkt, aber um es erstmal zu nutzen, würde ich sagen, nach Nutzerschaft gehen.
Cool, ja, also Zielgruppe, Nutzerschaft ranken. Ja. Und jetzt sind diese Orte, diese, sagen wir, etwas neueren sozialen Medien ja noch Werbe- und Senderbotschaftslogik feindlicher als es die aktuellen meistgenutzten Social-Media-Netzwerke schon sind. Ja. Also ein Strava oder ein Reddit oder ein Discord oder Instagram Broadcast funktionieren ja WhatsApp ja komplett anders.
Ja.
Da kann ich jetzt ja keinen Content repurposen. Kein Videocontent oder doch? Also hast du ein Beispiel, wie Marken da gut interagiert haben? Das wäre spannend.
Ich kann ein Beispiel nennen von Ninja Shark. Also das ist ja eine Company, die diese Ninja Creamy Küchengeräte, Staubsauger und so machen. Die repurposen ihre Influencer, die sie einbuchen und buchen die einmal mit dem Asset auf beispielsweise Instagram ein und machen dann ein Co-Autor-Reel zu der so mache ich Proteineis mit Ninja Creamy, was auch immer. Und dann gibt es ja Leute von den Influencern, die sehr große eigene WhatsApp-Channels haben. Und dann buchen die damit ein, dass sie das Asset auch in dem WhatsApp-Channel nochmal posten. Was natürlich super cool ist für die Marken, weil da hast du ja auch einen Link, auf den du klicken kannst, um den Ninja dann zu kaufen. Das heißt, die Marken nutzen das schon teilweise, dass sie dann ein Asset, was sie beispielsweise bei einem Influencer oder einer Influencerin einbuchen, auf einem Channel ausspielen und auf dem anderen repurposen.
Ja. Das ist geil, das ist auch ein guter Hack. Das ist ja, würde ich sagen, überschaubar, umsetzbar, mit wenig Aufwand.
Ja, das könnte man sofort machen.
Ja, cool. Genau.
Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal an unsere letzte Folge mit Annika Spitz, heißt sie?
Ja,
Spitz. Cosnova. Ja,
genau, von Cosnova reminden. Denn mit ihr haben wir gemeinsam über deren Snapchat-Test gesprochen von Cosnova. Genau. Und ich finde, die hat so eine geile Einstellung. Oder generell, die haben so eine geile Einstellung, weil die testen einfach. Und die haben noch gar nicht dieses Long-Term-Ziel. Ja, okay, aber was ist, wenn und woher kommen die Ressourcen? Sondern die checken halt erstmal, okay, funktioniert das für uns? Und ich glaube, da müssen halt generell Marken immer, jetzt nicht 2026, mehr hin zum Ausprobieren, zum mutig sein und gar nicht the Long-Term-Plan haben. Weil was ich ganz oft höre als Feedback oder was wir alle, glaube ich, sehr oft hören, ist dann immer dieses, ja, aber was ist denn dann, wenn es klappt? Wer macht es denn dann? Und wir haben nicht die Ressourcen. Ja, okay, du brauchst die Ressourcen, aber für so kleine Tests, gerade auf solchen Themen wie Strava, Discord und so, reicht es ja auch manchmal einfach zu sagen, hey, wir nehmen da jetzt mal ein paar K in die Hand und schauen mal, was dabei rumkommt.
Ja, finde ich gut.
Oh mein Gott, ich bin ganz excited für den zweiten Trend.
Was ich dazu nochmal sagen muss, man muss manchmal gar nicht ein paar K in die Hand nehmen. Ich kann mich da sehr daran erinnern, ich war damals mit einer sehr bekannten Beauty-Marke, waren wir die Ersten auf Be Real. Ich glaube, in der zweiten Woche oder so, da haben wir halt einfach gesagt, der oder die Social Media Managerin nimmt sich jetzt mal eine Stunde für die nächsten 5 Wochen und probiert das mal aus, ob wir damit was reißen können. Und wenn das nicht funktioniert oder das nicht Anklang findet, dann lassen wir es halt wieder. Also es muss auch nicht immer heißen, wir nehmen da sofort Geld in die Hand, sondern einfach Ressourcen oder einen Fokus.
Ja. Ja, das ist ein guter Appell. Also nicht overengineeren, sondern mit wenig Stunden kann man das einfach mal testen. Und wenn es funktioniert, dann let's go. Und dann kann man es intensivieren.
Jetzt?
Ja, geil. Trend Nummer zwei.
Ich habe das Interaction as Currency genannt, weil ich extrem sehe oder dass man auch in den Zahlen sieht, dass auf Deutschland mehr und mehr gespendet wird. TikTok ist da das beste Beispiel für Virtual Gifts. Das heißt, Leute geben Geld dafür aus, um Creator eine Rose zu schenken oder eine Galaxie in den Livestream zu werfen.
Ich muss immer an dieses NPC-Ding denken. Hm? Eine Rose.
Ja, aber genau das ist es ja. Und das ist eben ja wahres Geld, was die Leute da ausgeben. Also wir reden ja nicht mal so, dass eine Rose kostet ja Geld, dass man die schicken muss.
Und
die Leute,
sei ehrlich, verschenkst du Rosen?
Ja.
Das ist so krass, Alter. Ich kenne niemanden, der das macht.
Nein. Ich bin ja auch, ich hasse das. Ich hänge ja auch in diesen TikTok-Livestreams. Ich hänge da drin und mache und befeuere die Battles.
Digga, was ziehst du denn für Livestreams rein?
Patrick Mast kann ich euch sehr empfehlen.
Was macht der?
Nix, der battelt und ist lustig.
Okay. So.
Aber so, wenn man das mal auf eine höhere Ebene zieht, dann sind Leute dafür bereit, wenn sie eine genug aufgebaute parasoziale Beziehung mit irgendeiner Person oder einer Brand haben, echtes Geld in die Hand zu nehmen und in Virtual Gifts zu verwandeln, die ja dann auch wieder zu richtigem Geld werden. Klar nimmt dann TikTok seinen Anteil und die Plattform. Und wenn man das mal auf eine höhere Ebene zieht, dann ist ja das ein Riesenthema. Wenn irgendwann Leute bereit sind, für nicht nur Dienstleistungen und Produkte für dich zu kaufen oder von dir zu kaufen, sondern auch für einfach nur eine Good Time mit dir virtuell zu reagieren und dafür Geld zu zahlen, dann gibt es da, glaube ich, einige Chancen, die man nutzen kann. Das machen tatsächlich auch schon einige US-Marken so, die zum Beispiel sagen, wenn du jetzt eine Rose in unseren Livestream schickst, dann kriegst du einen Rabattcode und die anderen nicht. Und oder unsere drei Top-Supporter, also die am meisten Virtual Gifts geschickt haben, kriegen nochmal 10% obendrauf. Mach das doch mal. Und die Leute machen das. Da fliegen die Rosen, da fliegen die Galaxien. Und also wenn man sich das in so US-Livestream mal anguckt, das funktioniert. Und ich glaube, in Deutschland braucht das immer ein bisschen länger, weil Deutsche sind sehr, viele sagen dann auch, ja, Amazon hat doch aber auch funktioniert. Aber Deutsche sind sehr vorsichtig mit ihren Angaben von ihren Kreditkarten, von ihren PayPal-Accounts bei irgendwelchen Plattformen. Deshalb hat Amazon auch am Anfang in Deutschland länger gebraucht. Aber wenn die das einmal gemacht haben, dann ist die Schwelle auch quasi überschritten. Und ich glaube, dass diese Schwelle nach und nach immer geringer wird und Leute da wirklich bereit dazu sind, wenn sie eine krasse Connection zu einer Brand haben, das auch zu machen. Ja, und crazy. Bei Creatorn sowieso.
Ja, ich glaube, kommt das, jetzt gehe ich auf Glatteis, kommt das ursprünglich von Twitch, diese Rewards-Kultur?
Ja. Also dieses Gifting
oder?
Kommt,
das kommt
ich glaube auch, ich glaube, es kommt von Livestreaming Twitch.
Und es kommt ja ursprünglich aus wirklich Community und Creator, da ist man Fan, ne? Und ich finde es interessant, dass Marken diese Kultur jetzt hijacken und nutzen und dass es da Cases für gibt.
Ja, und wer, also TikTok war halt so schlau und hat gesagt, wir lassen die Leute gegeneinander battlen und der am meisten Gifts bekommt, gewinnt. They made a human video game. Also das muss man einfach mal so sich vor Augen halten.
Ja, das ist echt krass.
Und das ist, das machen die ja auch, also dieses Gamifizieren von Rewards und so, das macht TikTok ganz, ganz krass. Auch wenn du TikTok-Shop-Creator bist, gibt's so Challenges. Wer am meisten von einem Produkt verkauft, kriegt XY und so. Also die sind da sehr gut darin, das zu befeuern.
Mhm. So, natürlich ist so eine Interaktion, wenn du da spielst und da dein Herz und dein Schweiß reingibst, natürlich wertvoller als einfach nur ein View.
Natürlich.
Oder ein Like
du
oder so, ne? Du gehst richtig rein, du zahlst Geld, okay, und das ist eine stärkere Bindung, deswegen interessante Engagement-Verstärkung.
Also ich finde das irgendwie spannend, weil ich, ja gut, wenn du es immer verknüpfst mit, du kriegst dann was, klar, aber irgendwie fühlt sich das doch auch total weird an, deine Marke Geld zu schicken, oder? Also ich habe immer eher das Gefühl, dass in Deutschland, gerade auch auf Social, dann oft so dieses... dass das Sentiment dem gegenüber anders aufgestellt ist.
Voll, also für eine Marke ist das definitiv schwerer, gebe ich dir recht. Aber wenn man das auf das Grundprinzip runterbricht, dann fühlt es sich ja auch weird an, einer Person, die du nur übers Internet kennst, Geld zu schicken. Und das ist ja bei den Creatoren auch der Fall. Klar, es ist eine Person, du kannst dich identifizieren, aber wenn du halt irgendwie über Monate so eine Beziehung zu so einem Live-Host aufbaust und der dir dann sagt, du bekommst nur 10%, wenn du mir das jetzt schickst, Ich halte das nicht für so ungreifbar.
Würde es auch andersrum gehen, dass du als Marke in Livestreams von Creator und Creatorin reingehst und denen halt ganz viele Rosen und Galaxien schenkst und so quasi in der Community dich da hochhypst und so einen besonderen Ausdruck
rein der Unterstützung, theoretisch geht
oder?
Das ja.
Boah, das ist
rein
witzig.
Theoretisch geht das ja. Stell dir mal vor, du bist so Top-Supporter von
ja, genau,
so einem TikTok-Livestreamer.
Genau, und dann supportest ja, du halt genau die Creator, ja. Creatorin, mit denen du Partnerschaften ja. hast und hebst nochmal so ein anderes
lass
Level.
Lass das Podcast mal nicht launchen, lass uns mal unseren Marken verkaufen.
Okay. Ja. Schnell zum dritten Trend.
Ja. Dritter ist no surprise. Ich habe das Social AI Search genannt, weil man sieht, dass die LLM-Modelle vor allem immer stärker auch auf Social-Posts als Quellen zurückgreifen, weil das leichter auslesbar ist oder immer leichter auslesbarer wird, weil natürlich auch Instagram und Co. erkannt hat, dass wenn wir da nicht mitspielen und das leicht auslesbar machen, dann haben wir nichts davon, dass alle Leute nicht mehr googeln, sondern nur noch über AI quasi suchen. Und deshalb ist es umso wichtiger, mehr ausführliche Bios zu schreiben, richtig Texte, Untertitel zu nutzen und die auch konsequent einzubauen, weil das wird natürlich sind alles Signale, die ausgelesen werden können von der KI. Und das sollte man nach und nach machen, weil irgendwann will man natürlich, wenn ein Creator gepostet hat, das sind die, keine Ahnung, ich bin Gerold Steiner und habe einen Creator dafür bezahlt, das sind die, keine Ahnung, das ist das beste Wasser in Deutschland, ganz perplexes Beispiel, dann irgendjemand mal ein AI fragt, was ist das beste Wasser in Deutschland und der das als Quelle bezieht, das wäre natürlich Bombe.
Ja, ich finde da, wie siehst du das, wie hält man als Marke die Waage, nicht von KI zu KI zu kommunizieren? Also die Copy, wir sind das beste Wasser der Welt, das kann jetzt fast schon postironisch sein, aber ja. ist jetzt vielleicht nicht das kreativste Copywriting. Wie kann man da die Waage halten? So, okay, wir sind immer noch entertaining, plattformnativ, appellieren an den Menschen und sind gleichzeitig verständlich und nachvollziehbar von den LLM-Modellen.
Ich glaube, es ist eine Frage von, dass man sich das auch trennt vielleicht. Man hat ja unterschiedliche Pillar in seinem Content. Das eine sind vielleicht edukative Formate und das andere sind vielleicht mehr so Entertaining-Formate. Und dass man dann sich die pickt, wo man sagt, bei den edukativen Formaten sind wir auch krass irgendwie ausführlich in der Caption und machen da auch krass viel Edukation nochmal da und geben lange Texte. Und bei den Sachen, die mehr Pop-Culture sind, mehr Entertaining, sind es vielleicht mehr kurze Captions, die on the note sind und irgendwie auf so einen Insider einspielen, dass man da auch beiden die Waage hält. Weil ich glaube, beides zu machen ist gerade noch so ein bisschen, ist nicht so easy.
Ja, eben.
Ja, ja ich sag auch mal was zu deinem Trend. Ja. Aber gerade, weil ich habe mir eine ähnliche Frage nämlich gestellt, du machst ja gar keinen Content mehr für den Social Media User, sondern machst ja eigentlich Content für eine Zweitverwertung von einer Analyseplattform.
Das ist
von einer
gut auslesbar.
Genau, ja, so. Ja. Mhm. Aber dann ist natürlich das Risiko, dass du die erste Zielgruppe verprellst. Und ich dachte, als du das gerade erzählt hast, musste ich an das gute Hero Hub Hygiene Content Modell von YouTube denken.
Genau,
ne? Und Hygiene ist ja im Endeffekt ein Search Content, der Long Term ist.
Genau.
Finde ich auch nochmal ganz gut. Und da muss in Zukunft, da bin ich total bei dir, Hans, da muss in Zukunft KI mitgedacht werden, weil KI auf Social zugreift. Und jetzt mal von ChatGPT 1 weitergedacht, ich glaube sehr stark an dieses ganze Thema Agent AI, also Assistance. Stellt euch mal vor, wir haben in Zukunft einen Shopping Assistant, der kennt meine Präferenzen, der kennt mein Budget, der kennt meine Lieblingsmarken und der marschiert dann raus und macht mir eine Shortlist. Hey, das sind die Top 3 Laufschuhe und dann lege ich los.
Ja,
so, voll. Das heißt, da bin ich total bei dir, sollten Marken auf dem Schirm haben.
Cool.
Ja. Auch eine sehr gute Folge dazu, Cross-Verweis zu meinem Podcast, das Urteil. Nächste Folge ist über, wie man in ChatGPT, Gemini und Co. besser ausgespielt wird als Marke. Kann man sich mal, was man da machen muss.
Sehr gut. Wir sagen, wir packen es in die Shownotes und hatten ja entschieden, dass das einfach nur noch eine Floskel ist. Aber ihr findet das bestimmt. Genau. Euer Agent kann euch helfen.
So, dann gehen wir mal zu den Social-Media-Trends, die man direkt umsetzen kann.
Ja.
Genau. Erstes Thema wird euch auch nicht überraschen, aber und ist auch so ein Stück weit dieses das Weiterführende von diesem Makrotrend mit dezentralisierten Social-Plattformen. Private Formate als VIP-Erlebnis, so habe ich das mal genannt. Also da, man hat ja zum Beispiel bei Instagram die Funktion der engen Freunde, also dieser grüne Circle um die Story herum. Oder man hat bei TikTok mittlerweile die Funktion der Pinnwand. Kennen auch noch nicht viele, aber diese ganzen kleinen privaten Formate, wo Leute quasi sich rein, wo du Leute reinholen kannst oder speziell auswählen kannst, dass sie Teil des Ganzen sind. Das, glaube ich, ist von Marken noch nicht genug strategisch genutzt. Wie geil ist es für eine E-Commerce-Brand, wenn ich sage, ich finde heraus, was sind meine Top 50 Shopper in meinem E-Commerce-Kanal oder in meinem Webshop und packe die in meine Private Story und die kriegen nochmal zu einem Day wie Black Friday nochmal ganz andere Sachen. Oder es ist Teil von meinem Loyalty-Programm, dass du nochmal extra anderen Content bekommst über so eine Funktion beispielsweise. Also so Loyalty-Tiers und auch Best-Customers, auch das in Social weiterzudenken über solche Formate. Ich glaube, da ist noch viel Musik drin, die nicht so viele nutzen.
Machen ja Creator schon sehr viel, ne? Mit dieser Private Club, ja, wo du dann irgendwie auch mit so Abos und so auf Instagram. Genau. Und ich glaube, dass Brands da noch nicht so krass hinterher sind, weil es halt einfach nochmal so ein krasser Aufwand ist, auch on top
gefühlt.
Aber ich meine, das kann sich schon lohnen, ne?
Ja, und ich finde, wenn wir über Communities reden und man sich fragt, wie so Gemeinschaften entstehen, dann gibt es ja immer so eine Peer Group, sondern so Inner Circle, so Heavy Users, die dann ja automatisch auch die Marke oder den Geist dieser Gemeinschaft weitertragen. Das heißt, denen besonders Erlebnis zu liefern über dieses Feature, über diesen Hack, finde ich sehr gut.
Wer das auf die Spitze treibt oder eine Marke, die das auf die Spitze treibt, ist ein gutes Beispiel, ist hier einfach Knowles, die Marke von Ex-Nova Lana Love, Farina Opoku, die ja sogar ihre Top-Webshop-Einkäuferinnen zu deren Brand-Events einladen.
Ja, crazy.
Also die denen mit Influencern, die sie sonst einladen, an den Tisch sitzen lassen und sagen, oh, hier, das ist jetzt part of our community, weil ihr halt unsere Heavy-User seid. Also das ist natürlich dann the top of private format quasi, was du bieten kannst.
Was wären denn noch andere Ideen, Leute auszuwählen für diesen grünen Zirkel? Also Top-Shoppers finde ich gut.
Top-Shopper, Loyalty-Tiers finde ich gut. Dann die People, die am meisten interacten auf Social, also am meisten Comments, Likes etc. dalassen, die generell am aktivsten in DMs sind. Da kann man sich ein paar Kriterien überlegen, glaube ich.
Und würdest du die dann wirklich anschreiben und sagen, hey, hier, welcome, du bist einer der, kann man es unser Top-Leute, oder würdest du sie einfach reinpacken, ohne es zu kommentieren?
Ich glaube, es macht schon cooler von der Experience, aber es ist alles das, was Paulina auch sagt, es ist ja eine Frage von den Kapazitäten auch. Willst du 50 Leuten individuell nochmal eine Nachricht schreiben, die dann auch noch persönlich sein soll und so? Also ist eine Frage, je individueller es ist, desto besser natürlich.
Okay, klar. Cool.
Dann etwas, was mich so freut, weil ich bin ja also meine Hauptplattform ist ja YouTube vom Nutzerverhalten her. Ich bin ja Vlogs-Watcher to the house und Comeback von Longform-Content. Das ist ein Riesenthema. Man sieht, es werden wieder die YouTube-Länge on average wird wieder länger seit 2025 und auch die Anzahl an YouTube-Videos wird wieder mehr. Die average TikTok-Länge wird auch länger. Also alles spricht dafür, Leute wollen auch wieder mehr In-Depth-Content und das freut mich sehr. Letztes Jahr ist als Trend gewesen, dass da hatte ich als Trend predicted oder abgeleitet, dass die Mittellänge ausstirbt. Also, dass es nur noch entweder 15 Sekunden TikTok gibt oder eine Stunde YouTube, weil du dich stärker damit beschäftigen willst. Und das ist genau eigentlich die Fortsetzung davon, dass dadurch mehr Longform-Content entsteht, weil ganz viele sind auf die Shortform-Plattformen zuerst jetzt aufgesprungen, haben das aufgebaut und haben jetzt gemerkt, die Leute wollen sich auch intensiver mit beschäftigen. Deshalb werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben, werden auch viele Podcasts länger. Diary of a CEO ist das beste Beispiel. Die sind von einer Stunde auf 3 Stunden hochgegangen. Eine Episode von denen ist jetzt meist 3 Stunden lang.
Wow.
Oder weil die Leute sich halt deep damit beschäftigen wollen.
Boah, finde ich krass. 3 Stunden, das ist schon lang.
Ja, aber ich habe das dann auch nebenbei laufen und so.
Ich glaube halt auch, dass dieser Shoutout an Josie, meine Freundin, die hat das immer gerne, und das habe ich mir total angewöhnt, Companion-Content genannt. Also das, was halt einfach on the sideline läuft.
Ah ja, finde ich gut.
Weißt du, also einfach so als Companion, weil du willst halt nicht, dass es leise ist, aber du gehst auch aus der Küche raus und hängst die Wäsche auf, obwohl es weiterläuft.
Ja. Der ich weiß nicht, was der ist von YouTube. Egal, der nennt das auf jeden Fall, der nennt das White Noise Content.
Ja,
also einfach Sachen, die nebenbei laufen, während, das bin ich das beste Beispiel, bei mir läuft den ganzen Tag zu Hause YouTube. Egal, was ich mache, ob ich koche, ob ich dusche, whatever, es läuft immer YouTube.
Ja, ja, cool.
Geil, ja, I like.
Genau, dann habe ich noch einen, der might be obvious, aber es ist für viele immer noch nicht gelebte Praxis und es regt mich so ein bisschen auf. Deshalb ist der auch da ein Stück weit mit drin. Und zwar habe ich das mal Kundenservice 2.0 genannt, direkt auf Social. Wie oft ist die Antwort heute noch, wenn du eine DM schreibst, probiert das gerne mal bei eurer nächsten Bestellung aus. Wenn du orderst irgendwo und schreibst dem Instagram-Account eine DM, wo ist mein Paket? Hier ist meine Bestellnummer, wo ist mein Paket? Wie oft ist die Antwort immer noch, danke für deine Anfrage, bitte wende dich doch an folgende Kundenservice-Mail. So, Leute erwarten immer schneller, und das hat Social halt eben mit sich gebracht, eine Antwort von einer Marke. Und das haben jetzt auch die Studien gezeigt, je präziser die im ersten Aufschlag ist, desto positiver ist das in der Markenwahrnehmung. Das heißt, am besten sollte das nicht mehr so sein, hey, schreib mal dem Kundenservice, sondern die antworten dir direkt und das halt auch nicht erst nach 20 Stunden, hey, dein Paket liegt bei der Poststation XY bereit zum Abholen. Und dieser Wechsel von, ich muss jetzt noch mal eine E-Mail schreiben, ich muss jetzt noch mal den Kundenservice kontaktieren, dass wir da endlich von wegkommen, weil ich glaube, dass das in der Masse einen wahnsinnigen Impact hat auf die Markenwahrnehmung. Ja.
Ja, absolut. Das ist sind Silos bei Marken
selbst. Riesensilos.
Was, sag mal, so rein strukturell nachvollziehbar ist, aber zu einer richtig schlechten Customer Experience führt.
Richtig.
Und ich bin auch bei dir, mich regt das immer so auf und ich finde es so ein Gap, weil alle wollen mega menschlich, nahbar, approachable sein und dann kriegst du Roboter-Nachricht.
Ich schreibe denen noch nicht mal auf Instagram, weil ich weiß, dass die keine Antwort haben.
Ja, yeah, that's sick.
Ja.
Ja, das ist blöd. Also, und auch selbst wenn du, ich habe das schon bei WhatsApp ausprobiert, selbst wenn die Leute, die bieten ja schon einen WhatsApp-Channel an.
Ja.
Und dann kriegst du per WhatsApp auch nur, meld dich bitte an Customer Service Mail XY. Dann denke ich mir so, why is this channel even there?
Also, naja, und vor allem, man könnte es ja, also I get it, das sind Silos, das sind alte, eingefahrene Strukturen, die man auch nicht so einfach aufbrechen kann. Also bestes Beispiel, irgendwie Social liegt bei einer Agentur und der Kundenservice liegt bei irgendeiner anderen Agentur irgendwo in Meppen, in einem riesen Callcenter. So. Aber ich finde, was man ja zumindest mal als direkt umsetzbar auch vorschlagen kann, ist, dass man sagt, hey, die Social-Agentur kriegt noch ein paar Stunden on top und erledigt eben, ganz uneigennützig, nee, aber erledigt eben diese Anfragen. Also machen wir es ja teilweise auch bei Marken. Wir schreiben dann dem Kundenservice, sagen dann, hey Sabrina, danke, dass du uns geschrieben hast. Wir sind da dran, aber wir müssen auch erstmal Nachforschung antreiben. Mhm. Ich melde mich am Donnerstag bei dir. Da musst du dich auch am Donnerstag melden.
Ja, klar.
Und dann schreibst du aber als Agentur für sie quasi den Kundenservice an und fragst danach und übernimmst quasi das Ruder, sodass halt die Kommunikation über einen Kanal läuft. Ne?
Ja.
Das wäre ja zum Beispiel schon mal eine Option.
Ja, aber das muss, finde ich, halt in den Köpfen der Marken das Mindestmaß sein an dem, was ich tun muss für eine gute Customer Journey. Und das ist halt zu 95% noch nicht der Fall. Deshalb.
Ja, das ist auch krass, weil du ja immer sagst, ja, okay, alle sollen über Social kaufen, 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 aber du willst ihnen dann nicht zur Seite stehen, wenn es um deinen Kauf geht.
Exactly. Ja, voll.
So genau funktioniert es halt nicht.
Genau das, ja. Genau. Habt eine tolle Beziehung zu uns, aber wir nicht zu euch.
Ja,
also, ja, Quatsch.
Ja, spannend.
Ja,
ja, würde ich unterschreiben.
Dann habe ich nochmal mit reingenommen, weil das, glaube ich, der aus der Beratung oder generell, wenn Leute mir auf LinkedIn schreiben oder so für so mit so kurzen Fragen zu Social, das ist einer der Punkte, der am meisten genannt wird, ist, ich habe limitierte Ressourcen, hat jede Marke. Aber es gibt ja mittlerweile so viele Social-Plattformen und so viele Formate. Was wähle ich denn jetzt aus? Also ich habe es Plattformvielfalt meistern einfach genannt, dass man sich wirklich genau überlegt. Erstens, man setzt sich so einen festen Zeitplan für solche Tests und nach den Tests macht man konkrete Schlüsse und sagt, wir gehen jetzt auf die und die drei. Dass das sich nach einem Jahr dann nochmal wieder anpassen kann, auch eine Sache. Aber sich nicht zu verlieren, weil das sehe ich auch oft oder hat man jetzt auch viel gesehen, in dem letztes Jahr wurde immer noch Live-Commerce so gehypt oder Livestreams gehypt. gehypt. Dann haben das Marken mal wieder 5 Monate gemacht. Jetzt liegt das wieder da. Da, also ich glaube, dieses Commitment zu haben, wir machen jetzt mal die 3 für ein Jahr und investen aber da richtig drauf. Und dann ist es halt eben mal Reddit jetzt dazugekommen oder und dafür fällt eben was anderes weg. Dieses Commitment muss man mittlerweile leisten als Marke und nicht so schwammig daherkommen und zu sagen, ja, wir machen alles, aber nur so halb.
Genau. Also ja, entweder ganz oder gar nicht, weil die Zeiten sind vorbei, oder?
Ja, ganz oder gar nicht. Und zumindest, wenn es auch nur halb ist, dann zumindest das Commitment haben, dass man dieses halb Kapazitäten bespielte Plattform wenigstens mal ein Jahr durchzieht. Also weißt du, wie ich meine? Dass man nicht immer ständig jumpt von der Opportunity zur nächsten, sondern dass man sich wirklich auf einzelne Communities committet.
Stopp, da musst du revidieren, weil ich habe mir gerade auch selber widersprochen, was wir am Anfang gesagt hatten.
Ja.
Weil da hatten wir gesagt, ja, einfach mal ausprobieren, auch wenn es wenig Zeit ist. Dann ist eher der Ratschlag zu sagen, bleib dran, also Konsistenz.
Anfang mal auszuprobieren, in einem Testrahmen, den man aber festlegt, was ich eher sehe, ist, die Leute probieren on the fly aus und sind eigentlich ständig nur am Ausprobieren. Also die gehen von einem Test zum nächsten, ohne sich mal auf dann was zu committen. Wenn man sagt irgendwie, das sind unsere 3 Core-Plattformen und für die 4. und 5. testen wir jetzt mal die beiden für 2 Monate aus, legen uns aber dann auf eine fest. Das ist eine andere Herangehensweise, als zu sagen, wir haben 3 Core-Plattformen und die 4. tauscht sich immer wieder aus, je nachdem, was Trend ist.
Ja, okay.
Also das ist ja...
Was ist denn für dich so ein Commitment von einer Plattform, also zeitlich ein angebrachtes?
Das kommt drauf an, was es für ein Format ist. Also wenn man Reddit nutzen will, dann ist das ein Riesen-Commitment, was man da eingeht, weil da muss man ja beratend zur Seite stehen, Leuten in Threads, die sich ständig erneuern, wo ständig neue Antworten reinkommen.
Ich meine so zeitlich, also weil du sagst, hey, wir committen uns jetzt da drauf.
Ja, plattformabhängig. Wenn du sagst, du machst einen WhatsApp-Channel, dann ist das weniger Aufwand, als sich auf Reddit oder Twitch zu committen, würde ich sagen. Aber eine ganze Stelle braucht es da oft nicht, meiner Meinung nach.
Und was würdest du dir wünschen? Du meintest gerade so ein Jahr. Also, dass die Marken das einfach mal ein Jahr durchziehen und dann nochmal neu eruieren.
Genau. Oder dass sie Anfang des Jahres mal festlegen, das sind unsere 3 Core-Plattformen, das sind unsere 3 Tests. Dann machen sie 2 Monate den Test, stellen nach den 2 Monaten fest, das sind unsere 2, die wir jetzt ausgepickt haben von den 3 und die ziehen wir jetzt mal ein Jahr durch. Und dann machen wir einen Schlussstrich darunter und sagen, nächstes Jahr sind die auch wieder mit dabei oder eben nicht.
Ja, okay.
Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute oft nicht über die Testing-Phase hinauskommen. Und das finde ich schade. Oder die rennen dann immer der nächsten Sache hinterher. Sie hören, Twitch-Livestreams sind great, machen das 2 Monate, ziehen dann nicht mal einen richtigen Schlussstrich drunter und gucken sich nicht mal an, ob das so gut war, weil dann ist ja schon wieder TikTok live in und jetzt machen sie das.
Also einfach eine feste Strategie Roadmap. Mit festen KPIs, die durchgezogen wird, hinter der man dann auch steht.
Genau. Eigentlich ist das Problem Ziellosigkeit. Das ist wie immer das Thema, was habe ich eigentlich für ein Ziel? Wie halte ich die Ziele nach? Wie überprüfe ich die anhand welcher KPIs? Und das steht bei vielen nicht fest.
Ja, okay, bin ich spannend.
Merke ich immer wieder. Okay, das andere wird euch auch nicht überraschen. Dazu muss ich vorweg sagen, ich glaube, die Zeit der Branded-Serien à la Borban und Co., ich glaube, das ist vorbei. Aber, und da wird Paulina jetzt lachen, was ja aus Asien und vor allem Südkorea und so kommt, sind diese ganzen Mini-Telenovelas, die, wo Leute auch sehr viel bereit sind, sehr viel Geld dafür auszugeben, um die nächste Episode zu schauen. Genau, und dieses Storytelling in Episodenform, nicht mal, dass das immer nur eine Serie sein muss, die man dann auch so betitelt und so nennt, aber einfach in dieser Cliffhanger und dann wieder aufgreifen und Dramaturgiebögen bauen innerhalb von dem Content, den man sowieso macht. Das ist, glaube ich, etwas, womit man sich noch mehr beschäftigen kann. Wo das herkommt, ist das, vielleicht einmal als Background, ist in Südkorea sind super viele so Social-Serien-Trend, die so wie so kleine Mini-Telenovelas sind. Da ist eine Episode so ungefähr 30 Sekunden und dann hast du davon 32 Episoden. Die ersten 15 sind for free. und die letzten danach, da zahlst du immer 2 Euro pro Episode, um die zu schauen. Die Leute, die das machen und dafür Geld zahlen, spenden dafür mehr Geld als für alle ihre anderen Entertainment-Plattformen. Also für die spenden darauf mehr Geld als auf Netflix, als auf Disney Plus etc. pp. Und deshalb ist es so super spannend, weil das sagt uns eigentlich nur, dass Leute für eine interessante Hook oder für eine gute Storyline, die sich durchzieht mit guten Cliffhangern, bereit sind, mehr zu investieren, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ressourcen zu investieren. Und deshalb ist es vielleicht spannend, wie kann ich in einer Influencer-Kampagne, die aus 6 verschiedenen Influencern besteht, vielleicht eine übergreifende Storyline noch mit reinbringen, die eine Arch hat in jeder von deren Pieces, aber dann auch nochmal irgendwie einen Cliffhanger und auf was anderes hinweist und Co.
Ja, wir haben ja gerade mit Penny eine Rom-Com gedreht.
Ja.
Genau, basierend auf diesem Insight. Ja. Und ich glaube auch, dass da ganz viel drin steckt. Ich glaube auch, dass sowas oft einfach besser über CreatorInnen umsetzbar ist, weil, also vor allem mit die eh schon in so eine Richtung gehen, weil die ist einfach super geil und auch alle Marken, die zuhören, Low Budget produzieren können.
Ja.
Ich finde es super spannend, ob das auch nach Deutschland überschwappt, diese klassischen, du weißt genau, dieses in Italien sind die auch sehr big, dieses Telenovela-Ding halt.
Türkei
genau,
auch.
Ja. Ja, genau. Aber ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich meine, wir haben hier auch GZSZ, alles was zählt, etc. pp. Und ich meine, also honestly, ich wollte auch mal wissen, wie es ausgeht mit der AI-Katze, die, also ich weiß nicht, hattet ihr das auch auf der For You, als diese AI-Katzen, der Dicke, der dann seine Frau abgestoßen hat für die Affäre und dann ist sie zurückgekommen und so?
Definitiv
ich
nein.
Ich habe so Telenovelas. Definitiv nein. Ich habe so Telenovelas mit KI-Katzen.
Ah ja, okay.
Egal. Ich. Anyways. Und es erfüllt halt auch diesen, sorry to say, aber boring, aber inside tiefsten human need, diese Storylines von Boy Meets Girl.
So, ja, zum ne? Beispiel.
Also einfach Liebe, Drama, das Love Triangle, also einfach diese ganz uralten, gelernten Storylines, die du eigentlich mit XYZ-Charakteren besetzen kannst und es funktioniert immer.
Ja.
Aber wo ist der Unterschied da zu der deutschen Bahn-Branded-Serie? Ja, aber ich glaube, viele, die das hören, also würde mich wundern, wenn dem nicht so wäre, viele sind gerade auf dem Trip, boah, Deutsche Bahn, boah, Bahn ist der Shit, das machen wir jetzt nach. Wo ist der Unterschied?
Ich glaube, das kann man machen, aber das ist eine andere Kategorie, weil das ist so eine Branded-Serie einfach.
Ja.
Und ich glaube, jetzt ist die Kunst halt, weil man weiß, okay, was seriell ist, beziehungsweise was so Story-Arches hat, das schauen sich die Leute mehr an. Und jetzt ist ja nicht nur die Kunst, Content zu kreieren, der explizit solche Serien produziert, sondern seinen Content, den man sowieso schon vielleicht macht, so auszulegen, dass er Story-Arches untereinander hat. Wie geil ist es, wie gesagt, also das Beispiel, wenn du eine Influencer-Kampagne hast, die sonst alle ihre Videos einfach so ausgespielt hätten, wenn die untereinander noch eine Story-Arch haben, sodass das den Leuten auch zusammen ausgespielt wird beispielsweise oder Leute gezielt danach suchen, dranbleiben wollen etc. Und dass du das dann auch als Marke zum Beispiel auf TikTok in eine Playlist packen kannst und dann kann man da nochmal durchschauen. Also sich zu überlegen, wie man nicht nur wir machen jetzt eine Deutsche Bahn-Serie oder wir machen jetzt eine eBay-Kleinanzeigen-WG. Es ist nur noch Kleinanzeigen. Wir machen jetzt eine Kleinanzeigen-WG. Sondern wie man sich wirklich überlegen kann, wie kann ich Brand-Story-Arches bauen, die über meinen Brand-Content hier hinausgehen. Auch in Stills beispielsweise, die man sowieso postet. Da gibt es halt eine Auflösung später oder und solche Themen.
Ja, okay, ja. Verstanden. Also über mehrere Platzierungen hinweg, auf unterschiedlichen Kanälen oder vielleicht sogar Plattformen.
Ja, genau. Oder wenn man sich das mal überlegt, euer Vlog zum Beispiel ist auch eine super Weiterführung, der ist ja eine Story-Arch in sich, in dem ganzen CNC-Universum. So, und das zum Beispiel, so kann man sich überlegen, baut man solche Formate nochmal.
Ja, mich erinnert das ein bisschen an, das habe ich ja echt gefeiert letztes Jahr, an die Marty Supreme Promotion.
Der Film. Habe ich nicht mitbekommen.
Mit Timothée? Nee?
Nee.
Mit diesem Zoom-Call?
Ach so, doch, ja.
Ja, klar. Doch. So, ja. Ne? Klar, da lief viel über Instagram, aber was sie ja schon gemacht haben ist, viel lief über seinen Kanal, klar, viel lief über den Kanal vom Film und was sie dann schon, da haben die ja auch diese Influencer-Merch-Drop.
Ja, genau.
gelauncht, der dann aber auf Celebrity Accounts live ging, der mit dieser Tagline Dream Big gespielt hat. Es geht ja so ein bisschen in diese Richtung, was auch am Anfang war so, hey, warum tragen jetzt diese Leute diese Merch? Was hat das mit dem Film zu tun? Und dann bist du drin auf einmal in einer Story, fühlst dich selber wie so ein kleiner Detektiv.
Darf ich mal was sagen? Ja,
ja klar. unterbrich mich gerne, Paulina. The stage is yours. Latte hängt
Ich habe letztens so ein geiles TikTok gesehen von einer Frau, die gesagt hat, was ich sage, wenn Männer mich unterbrechen. Ich kenne sie nicht, deswegen kann ich keine Credits nehmen, aber das fand ich so geil.
Doch, ich kenne das. Willkommen in meinem Satz.
Ja, willkommen in meinem Satz.
Das fand ich den besten.
Echt?
Ja. Ja. Wenn Leute unterbrechen, sofort sagen, willkommen in meinem Satz.
Willkommen in meinem Satz.
Ja, danke, ist voll schön hier. ich glaube, und das, ich meine, das kann man auch jedes Jahr sagen, aber sind wir nicht auch irgendwie in der Era, also in der High-Era jetzt, der Easter Eggs?
Ja, total.
Also Easter Eggs, also allein schon, also ich meine, Taylor Swift hat's gemacht, Marty Supreme hat's gemacht, also dieses ganze... Also
Musikmarketing im Generellen ist
Zaza
the Queen of Lady Gaga, das neue Album.
Ja.
Da war in den Anfangsbuchstaben von jedem Song war nochmal ein Wort, wie die Tour ablaufen wird, also das, lauter solche Sachen, also gerade Music ist da riesig drin.
Und ich glaube, wenn Marken halt schaffen, sowas zu inszenieren und so eine Spannung aufzubauen, das wäre halt ultra geil.
Ja.
Boah, fällt mir gerade ein, das ist echt uralt, aber das war so krass. Ich glaube, von Jay-Z seine Biografie, wo die Kampagne folgende Idee war: jede Seite konntest du irgendwo auf der Welt finden, aber dann beispielsweise einmal auf dem Boden von einem Swimmingpool in New York gedruckt, dann einmal als Poster irgendwo in L.A., dann einmal in irgendeinem Merch-Shop auf einem T-Shirt gedruckt, also überall auf der Welt, und das war auch Easter Egg Next Level, weil die Leute, das war halt so Early Stage Social Media, weil die Leute halt dann...
Ich hab diese kranke, geile Kampagne gemacht, wie heißt denn das?
Ich lebe.
Aber ihr habt irgendwie recht. Also Easter Eggs werden größer. Ich habe das Gefühl, die waren immer da. Sie werden irgendwie mehr. Ich kann es gerade auch nicht erklären, warum das so ist.
Bad Bunny.
Was hat der?
Bad Bunny hat diese abnormal geile Kampagne mit Spotify gemacht.
Ja, stimmt.
Und Google Maps, wo du irgendwie die Koordinaten hat er gelaunt. Und dann, wenn du da auf Google Maps gegangen bist, hast du halt in dem Bild, was da angezeigt wurde, die Songtitel gefunden.
Ja.
Das war so geil.
Iconic.
Ja.
Das ist genauso, wie alle zur Torstraße gerannt sind wegen dieser blöden Taylor Swift Tür.
Ja.
Und also das ist eine, weil die in 5 Städten so einen Beamer aufgestellt haben und dann gesagt haben, sucht mal. Also es ist, das ist schon ein Thema. Und natürlich würde ich jetzt mal als 6. Trend der ganzen Nacht dieser Woche und was wir so gemacht haben, Schafe.
Schafe. Real-Time Animal für 2026.
Nee, ja, ich habe übrigens gesehen, ganz lustig, also ein Schaf habe ich auch gesehen, wurde verhaftet und andere sind irgendwie auf die Autobahn ausgebüxt. Also ist was Jahr des Pferdes, ist es Jahr des Schafes.
Es ist Jahr des Schafes,
aber
definitiv.
Aber ja, also ich meine, ich glaube auch Real-Time-Marketing ist und bleibt halt einfach der absolute Banger.
Ja.
Okay, ihr Lieben.
Cool. Schön. Danke, Hans. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr erfrischend, immer herrlich mit dir zu sprechen.
Danke
euch.
Ist
ja nicht so, als würden wir jeden Tag miteinander sprechen.
Nee, gar nicht.
Deswegen war es auch so schön.
Okay, bye.
Danke euch.
Danke, ciao, ciao.
Heute stelle ich euch zum Jahresbeginn Unka vor. Viele von euch sind ja vielleicht aufs Land rausgezogen und brauchen noch einen Wachhund mit einer Aufgabe. Unka ist eine ganz liebenswerte Herdenschutzhündin. Noch so ein bisschen so ein Dickkopf, sehr rassentypisch, aber sehr aufmerksam, sehr lebensfroh, sehr aktiv und lässt sich prima führen, arbeitet super gerne, springt manchmal noch vor Überschwang hoch, deswegen sollten die Kinder im Haushalt vielleicht schon ein bisschen größer sein. Aber ein ganz wunderschöner Hund, also wirklich Wahnsinn. Braucht aber eine Aufgabe, also sehr gerne vermittelt an einen Haushalt mit Garten und Haus. Vielleicht habt ihr sowas und würdet Unka bei euch gerne begrüßen.
Das war sie, die erste Social Vita Podcast-Folge. Jetzt verbrabbel ich mich zweimal am Ende. Wir lassen das alles stehen, alles maximal real hier. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr weiterhin am Start seid, auch im neuen Jahr. Teilt den Podcast bitte, denn je mehr Leute ihn hören, desto mehr Reichweite bekommen wir und dann können wir bessere, spannende Gäste einladen und noch mehr lernen. Liebe Grüße aus Berlin.